Prinz Otto Sparmer, Junker Adelsdahn und der Riese mit dem steinernen Herzen, gelesen von Jasmin Stab. Damals, als der gute und große König Alfred regierte, da lebte in einem armseligen Häuschen, nicht weit von einem kleinen Dorf, eine Witwe, Frau Adelgunde mit Namen. Die Hütte der Familie lag in einem einsamen Tal, umschlossen von steilen Felsen, die hoch in die Wolken emporragten. Nur von einer Seite, da, wo das Tal an das Wasser grenzte, vermochte man in dieses Versteck zu gelangen. An den steilen Wänden der Berge schossen mächtige Wasserfälle herab. Daraus entstanden zahlreiche Bäche, und diese flossen in einem breiten Strom gemeinsam durch das Tal dem Meer zu. Seit Jahren hatte die Witwe mit ihrem Sohn Adelsdahn und ihrer Tochter Adelheid nur mit Not und Sorgen zu kämpfen gehabt. Von Adelsdahn lässt sich nicht viel Löbliches berichten. Er lebte in den Tag hinein und dachte nie an den folgenden Morgen. Umso verständiger war Adelheid, welche ihrer Mutter im Spinnen und in der Haushaltung gar fleißig zur Hand ging. Eines Nachmittags schlenderte Adelsdahn entlang der schroffen Felswände des Weges dahin. Etliche Schritte von ihrer Hütte entfernt erwartete ihn Adelheid. »Warum zitterst du wie Espenlaub?« fragte die Letztere, indem sie den bleichen Bruder, der wie das leibhaftige böse Gewissen vor ihr stand, derb schüttelte. Adelsdahn hatte guten Grund, kleinmütig zu sein, denn ihm war Pless, die Kuh, der Familie einziger Schatz, entlaufen, als er, anstatt auf sie zu achten, dem Spiel der Eichkätzchen am Rande der Erlen des Baches folgte. Allerdings hatte er nach der Pless alles Niederholz und das weite Tal durchsucht, aber die Kuh blieb verschwunden. So war es Abend geworden. Als die kranke Mutter den herben Verlust erfuhr, rang sie verzweifelt die Hände. Denn außer der Pless besaß die Familie nur noch einige Hühner. Darin bestand ihr ganzer Besitz. Kein Wunder, dass Frau Adelgunde laut jammerte.
»Ach, was soll nur aus uns werden, da nun das Schlimmste gekommen? Was sollen wir im Winter anfangen, um nur nicht dem Hunger zu erliegen?«
Der Kummer der guten Mutter machte die Kinder recht kleinlaut. Sie begannen schließlich auch die Hände zu ringen und weinten bitterlich. Das dauerte so ein Weilchen. Plötzlich jedoch schien Adelsdahn ein mannhafter Gedanke beigekommen zu sein. Er sprang entschlossen auf und rief lebhaft: »Tröste dich, Mütterchen, sei nicht länger verzagt. Weinet nicht mehr, Schwester, seht, ich werde mich in der Welt versuchen und sogleich nach Arbeit ausschauen, womit ich mich und euch redlich ernähren kann.« Dieser verständige Entschluss, es war das erste Mal, dass Adelsdahn von Arbeiten sprach, beruhigte Frau Adelgunde einigermaßen. Sie gab ihrem Sohn den Segen und derselbe rüstete sich zum Aufbruch. Noch einen Kuss von Mutter und Schwester und husch, fort war der Bursche. Indem er so die lange Dorfstraße dahin wanderte, bemerkte unser junger Held eine uralte Frau, die in einem dürftigen Anzug und mit über den Kopf gezogener Kapuze am Bach niedergeduckt saß, als wenn sie vor Entkräftung nicht weiterkommen könne. Der gutmütige Adelsdahn fragte die Greisin, ob er ihr etwa aufhelfen oder sonst etwas für sie tun solle. Im ersten Augenblick schien das Mütterchen ihn nicht zu verstehen. Als aber Adelsdahn sie kräftig unter die Arme fasste, da schnellte sie sich mit einem Mal empor und, oh Wunder, ihre dunkle, unscheinbare Kutte verwandelte sich stracks in ein lichtes und glänzendes Gewand. Ihr runzeliges Gesicht nahm glatte, feine Züge an. Anstatt der bisher halbgeschlossenen grauen Augen funkelten wie glitzernde blaue Sternlein ein paar freundliche Augen. Verschwunden waren die struppigen Haare, und über das glänzende Kleid der herrlichen Erscheinung wallte in goldenen Locken blondes Haar, umrankt von einem duftigen Gewinde lieblicher Garten- und Feldblumen. An ihren Schultern waren wie mit einem Zauberschlag plötzlich zwei schimmernde Flügel erwachsen, denen der Schmetterlinge gleich. In der rechten hielt sie einen Stab, zwischen Daumen und Zeigefinger der linken eine kleine, glänzende, purpurfarbige Bohne. Betroffen wich Adelstan im ersten Augenblick vor der so plötzlich aufgetauchten Erscheinung zurück. Dann aber fasste er frischen Mut und sah zu der Lieblichen schüchtern empor. Die Fee warf ihm einen aufmunternden Blick zu und sprach zu ihm die folgenden Worte. »Fasse Mut, mein Sohn. Du gabst die gute Absicht kund, mir, die du in Not glaubtest, Beistand zu leisten. Zum Dank dafür will ich nun dir selber dienen und den Deinigen zu ihrem Glück verhelfen. Willst du zu deinem Heil dabei mitwirken, so hast du etliche Aufgaben zu erfüllen und darfst einige gefährliche Abenteuer nicht scheuen. Höre, wie ich dies meine. Bis dahin warst du nur fahrig, leichtfertig und arbeitsscheu. Lange schon hatte ich gehofft, dass du dich aufraffen und als guter, rechtschaffener Sohn dich an deine Pflichten erinnern würdest. Jetzt, da es scheint, du wolltest ein anderer werden, da wird es dir auch nicht an Gelegenheit fehlen, dich geschickt und zuverlässig zu zeigen. Und so zögere ich nicht länger und sage dir, was du tun sollst, um dir und anderen zu nützen. Vor allem wisse, dass deine Mutter keineswegs eine Witwe, dass vielmehr dein Vater noch am Leben ist. Dann sollst du erfahren, wie ihr, deine Mutter, deine Schwester und du selbst in diese Gegend kamet. Wenn deine Mutter dir das Geheimnis noch nicht enthüllt hat, so geschah es, weil sie kein rechtes Vertrauen zu dir fassen konnte und weil deine jugendliche Unbesonnenheit euch alle mit Gefahren bedroht hätte. So wisse denn, dein Vater Adalbert, ein tapferer sächsischer Ritter, schmachtet als Gefangener in seinem eigenen Schloss. Ach, es ist schon lange her. Zu der Zeit, als ihr von Ritter Adalbert getrennt wurdet, hatte deine Schwester kurz zuvor erst das Licht der Welt erblickt. Du selbst standest noch in den ersten Kinderjahren. Bis dahin lebten deine Eltern glücklich, geliebt und geachtet von allen, die sie kannten. Da landeten in einer stürmischen Nacht beutegierige Recken aus Norland an unserer Küste. Und ihrem Anführer, einem gewalttätigen Riesen, gelang es, in der Dunkelheit die Berge deines Vaters zu überfallen und den Ritter zum Gefangenen zu machen. Der Riese gehörte zu jenen Unholden, welcher an der Stelle, wo sonst im Menschenleib ein warmes Herz pocht, einen gefühllosen Stein mit sich herumtragen. Kein Wunder, wenn Bimbam am nächsten Morgen euch und die wenigen, welche dem nächtlichen Blutbad entronnen waren, in den Schlosshof vor sich bringen ließ, in der Absicht, einen nach dem anderen abzuschlachten. Da erschien just zur rechten Zeit die einzige, welche über den Herzlosen noch etwas vermochte, die gutmütige Pumsia, des Riesenweib, welche ihrem Eheherrn nach England gefolgt war. Sie wußte ihn dahin zu bringen, das Leben deiner Mutter und ihrer beiden Kinder zu schonen. Bimbam verlangte jedoch, dass sich deine Mutter samt ihren Kindern entfernt von den Besitzungen ihres Gatten niederlasse, nachdem sie zuvor einen feierlichen Eid geschworen, über ihre Vergangenheit niemand, selbst nicht ihren Kindern, Mitteilungen zu machen. Schweren Herzens und nur um euch zu retten, tat eure Mutter, was von ihr verlangt ward. Wäret ihr nicht gewesen, wie gern hätte sie das Schicksal ihres edlen Gatten geteilt, den sie nun für tot, für ein Opfer der Grausamkeit des Riesen hält. Dem ist jedoch nicht so. Als nämlich Bimbam am Eingang zum Hauptflügel der Burg das Wahrzeichen derselben, nämlich vier verschlungene A, erblickte, erinnerte er sich einer alten Prophezeiung, wonach ihm aus vier A ein großes Unheil erwachsen würde. Wenn er selbst dazu beitrüge, dass einer dessen Namen mit dem Buchstaben A begönne, ums Leben komme. Nun aber beginnen eure Namen sämtlich mit A, Adalbert, Adelgunde, Adelstan und Adelheid. Erschrocken über dieses höchst sonderbare Zusammentreffen, ließ der Riese auch deinen Vater am Leben und begnügte sich, ihm samt denjenigen, welche der Mordnacht entronnen waren, in den Burgverließen eine sichere Haft anzuweisen. Deine Mutter und euch, Geschwister, aber packte Frau Pomsia in einen großen Korb zusammen, fügte einige Lebensmittel hinzu, und fort ging es damit zu Schiff über den Meeresarm hinüber nach der unwirtlichen Küste, wo sich Frau Adelgunde, deine Mutter, in einem entlegenen Tal mit Hilfe der armen, redlichen Landbewohner jene kleine Hütte erbaute, in welcher ihr bisher euer Leben gefristet habt. Die Fee hielt einen Augenblick inne. Nachdem sie tief aufgeseufzt hatte, fuhr sie fort. »Jetzt noch ein paar Worte über mich. Ich habe zwei Schwestern. Die eine, deren Eitelkeit keine Grenzen kannte, verstieg sich in ihrer Schwäche so weit, sich einzubilden, sie vermöge ergreifender und schöner zu singen und zu musizieren als die Englein im Himmel. Hierdurch ward sie im Feenreich zuletzt allen lästig und von ihrer Patin, der Mondfee, zur Strafe in eine Harfe verwandelt. Ihre herrliche Stimme ist der Armen jedoch verblieben. Rührende Töne lässt sie erklingen, sobald sie damit nützen und erfreuen kann. Die andere Schwester ist von unserem ehrwürdigen Oheim, der sie erzog, nachdem sie durch ihre Geschwätzigkeit großen Unfug angerichtet und dabei auch noch verschwenderisch, putz- und klatschsüchtig war, in eine ewig gackernde Henne verzaubert worden, welche so viel goldene Eier legt, als man verlangt. Beide Schwestern versehen den Dienst sogenannter Hausfeen und dürfen die Räume, welche ihnen zeitweilig zum Aufenthaltsort dienen, nicht verlassen, solange der Herr derselben darin verweilt. Sie können auch nur durch den nächsten Erben, also den Sohn des Hauses, hinweggeführt und erlöst werden. Solange der Bann währt, bleibt es die Aufgabe meiner Schwestern, für das Glück des Hauses tätig zu sein, in welchem sie weilen. Ich selbst, Beana, habe dadurch gefehlt, dass ich meine Schwestern nicht gewarnt, sondern ihnen ihr trauriges Schicksal gegönnt hatte. Deswegen muss ich nun in dem Haus, wohin wir gebannt sind, täglich die rührenden Saitenklänge meiner einen und das Gackern der anderen Schwester vernehmen. Unterdessen behüte ich Feld und Garten, Früchte und Blumen, und achte darauf, dass der Wohlstand von Haus und Flur nicht weiche. Erlöst werden wir alle, wenn der Sohn des Hauses uns aus ihm hinwegführt. Das kannst du. Und das sollst du dir angelegen sein lassen. Gelingt es dir, so kehren deine Eltern in ihre Stammburg zurück. Zuvor musst du aber den Unhold Bimbam unschädlich zu machen suchen. Mit immer wachsendem Erstaunen hatte Adelstan den wundersamen Reden der Fee gelauscht. Er gelobte bereitwillig den Weisungen, welche ihm dieselbe zum Heile aller gegeben zu wollen versprach, Folge zu leisten. »Wohlan«, fuhr Beana fort, »so nimm diese Bohne, kehre nach Hause zurück, grabe im Garten ein tiefes Loch in der Nähe der großen Felsen und pflanze diese Zauberbohne dort hinein. Gegen Morgen wird sie wohl schon ausgeschlagen sein und bald sich bis zur Spitze des Felsens emporgeschlungen haben. An dieser Ranke musst du nun emporklettern. Es ist das einzige Mittel, um auf kürzestem Weg zu deines Vaters Schloss zu gelangen. Aber hüte dich, schwindelig zu werden. Schaue deshalb nur über dich, nie unter dich. Oben auf der Spitze des Felsens angelangt, wirst du erfahren, auf welchem Weg du zu Ritter Adalberts Burg gelangst. Zuerst musst du sinnen, meine Schwester, die gackernde Henne, nach eurer Hütte hinwegzuführen. Dann kommt die Reihe an die singende Harfe. Diese wird in dir ihren Retter erblicken, daher in große Aufregung geraten und zitternd erklingen. Ihre Ruhe kehrt jedoch zurück, wenn du ihr die Worte Chim-Chim zurufst, woran sie erkennt, dass du von mir gesendet worden bist. Sobald sich meine Schwester nicht mehr in der Gewalt des Riesen, sondern unter der Obhut deiner Mutter befinden, musst du das letzte und beste Werk verrichten und noch einmal den schwindelnden Weg zum Schloss wagen, um deinen Vater zu befreien. Mich selbst siehst du erst dann wieder, wenn du das geleistet hast, was ich von dir erwarte. Das Gelingen hängt nur von deinem Mut und deiner Besonnenheit ab. Vielleicht kann ich dich dann und wann unbemerkt unterstützen. Indes vergiss nicht, dass einem nicht zu helfen ist, der nicht den festen Willen hat, sich selbst zu helfen. Und nun nimm dies Geld hier, kaufe damit, was ihr daheim am nötigsten braucht. Und sprich deiner Mutter Mut ein, getrost auf bessere Zeiten zu hoffen. Sage ihr, du habest schwere Arbeit zu verrichten und du müsstest schon zeitig des Morgens wieder ans Werk gehen. Dann bitte sie um ihren Segen zu deinem Vorhaben. Nur Mut, ein glücklicher Erfolg wird dir nicht fehlen. Adelsdan war während dieser Worte auf seine Knie gesunken, als wolle er sich auch des Himmels Beistand sichern. Als er wieder aufschaute, eben wie die letzten Worte der Fee verhallten, sah er um sich und er befand sich mutterseelenallein. Von der Blumenfee war nichts zu erblicken. Dass ihn aber seine Sinne nicht getäuscht hatten, bewies das Geld, welches er in der Hand hielt, sowie die schimmernde Bohne. Adelsdan stand noch einige Minuten in tiefes Schweigen versunken. Bisher gewohnt, in den Tag hineinzuleben, fühlte er, dass eine große Wandlung in ihm vorgegangen sei. Vertrauen zu sich selbst und Mut waren mit einem Mal in ihm erwacht, ebenso das Gefühl, als habe er Kraft zu Dingen, die er früher nicht für möglich gehalten. Ihr könnt euch denken, dass Mutter und Schwester die zuversichtliche Rede des Heimgekehrten kopfschüttelnd entgegennahmen. Adelsdan, fest entschlossen, seine Kindespflicht zu erfüllen und seinem Vater einen Retter aus tiefstem Elend zu werden, sprach seiner Mutter guten Mut ein. Dann griff er alsbald zu einem Spaten und begab sich in den Garten, um die Bohne genau nach erhaltener Weisung zu pflanzen. Am anderen Morgen sah er nach seiner Bohne und fand sie, oh Wunder, so hoch in die Luft emporgewachsen, dass er das Ende der Ranke mit den Augen schon nicht mehr verfolgen konnte. Kaum nahm er sich Zeit zum Frühstück. Er dachte nur noch an sein gefährliches Unternehmen. Noch einmal umarmte er Mutter und Schwester, dann schwang er sich an der Ranke empor, von einer Verästelung zur anderen. Höher, immer höher klomm er hinan, ohne hinunterzuschauen. Seit seiner Kindheit im Klettern geübt, gelangte er rasch aufwärts. Endlich gönnte er sich einen Augenblick lang Ruhe und sah unwillkürlich abwärts, wo ihm die Gestalten seiner Mutter und Schwester wie Punkte erschienen. Aber kaum hatte er ihnen einen Gruß zugewinkt, als er auch jählings wieder abwärts rutschte. Jetzt fiel ihm ein, dass er niemals abwärts schauen dürfe. Unverdrossen ging das Klettern von neuem los, höher, immer höher hinauf. Nun gönnte er sich einen Augenblick Erholung und schaute um sich. Über der fernen Küste erhob sich soeben die Sonne und strahlte ihr glänzendes Licht durch die von ihr vergoldeten Wolken. Noch war ein gut Stück des Weges zurückzulegen. Also vorwärts, Adelsdan, Mut, frischen Mut, nur aufwärts, immer höher, immer weiter empor. Und aufwärts ging's, bis unser Held die um die Spitze des Berges sich ballende Wolkenschicht erreicht hatte. Unversehens erhob sich in diesem Augenblick ein Sturmwind, der die Ranke mächtig schüttelte, an der Adelsdan sich festhielt. Besorgt schaute dieser empor, wie weit er noch zu klimmen habe, vermochte aber selbst jetzt das Ende der Ranke noch nicht zu erkennen. Einen Augenblick beschlich ihn Bangen und Schwindel, wie wenn die Fee statt ein guter ein böser Geist wäre, wie wenn er ermattet nicht mehr höher klimmen könnte und kraftlos hinabstürzen würde, aus schwindelnder Höhe in die grausige Tiefe. Indes nur wenige Sekunden lang beschlichen ihn dergleichen beängstigende Gedanken. die Kindespflicht gebot, für den Vater alles, selbst das Leben zu wagen. Dieses Bewusstsein verlieh dem Sohn von neuem frischen Mut und stellte dessen Kraft. Und so ging's wieder aufwärts, durch eine, dann zwei neue Wolkenschichten, höher, immer höher, bis er endlich die dunkelste Wolkenmasse hinter sich hatte. Da schwirrte ein Adler heran aus seinem Nest in der Felsenhöhle, an der Adelsdan eben vorüberkletterte. Er schien nicht wohlgefällig dreinzuschauen, dass ein kühner Erdensohn es wagte, sich in solchen luftigen Regionen, dem Reich der Adler und Geier, herumzutreiben. Wer mochte der Wagehals sein, der es unternommen, bis zum Adlerhorst vorzudringen? Adelstan aber kümmerte sich nicht darum, was der Adler von ihm dachte, sondern kletterte getrost weiter. Jetzt erblickte Adelstan einen Felsenvorsprung, um den sich die Buhnenranke gewunden. Es war dieselbe Felspartie, welche die Leute im Tal unten des Riesen Nase zu nennen pflegten. So gelangte Adelstan zu den Ausläufern der Bohnenranke, höchlichst erfreut, endlich festen Fuß fassen zu können. Erschöpft von Anstrengung ließ er sich nieder und hielt eine Umschau. Dann ging er daran, seine Gedanken zu ordnen. Seltsam genug war der Anblick, der sich ihm bot. Nun konnte und durfte er wieder niederschauen. Die Wolken, welche unter seinen Füßen um die Berge sich hinzogen, erschienen ihm wie Schneefelder. Vor sich und überall gewahrte er auf den riesigen Bergkuppen Schnee und Eis, das wie Diamant und edles Gestein im Glanz der Sonne blinkte. Unschlüssig, welche Richtung er einzuschlagen hätte, erhob er sich, konnte jedoch auf der spiegelglatten Eisbahn nicht so recht vorwärts kommen. Sieh, wie sonderbar! Da häufte sich vor seinen Augen aus leichten Flocken ein Schneehäuflein, das ballte sich mehr und mehr zusammen, und nun rollte es vor ihm her, als wolle es ihm zum Wegweiser dienen. Plötzlich zerstäubte der Ball, und Adelstan sah nun vor sich eine sorgsam angepflanzte Gegend, am fernen Horizont aber, beleuchtet von der Sonne, eine große Burg. Das konnte nur das väterliche Stammschloss sein. Rüstig schritt er darauf los und erreichte gegen Abend das Burgtor mit dem Wahrzeichen, den verschlungenen 4a. Oben auf dem Söller über der Pforte hielt eine Riesin Umschau. Demütig näherte sich Adelstan und bat um einen Bissen Brot für einen hungrigen Wanderer sowie um ein Nachtlager. Es war Frau Pumsier, des Riesen Ehegespons, welche hier ihren holden Unhold erwartete. Über des Burschen Verlangen sichtlich erstaunt, fragte die Wächterin denselben, ob er nicht wisse, dass ihr Gemahl der gewaltige Riese Bimbam mit dem Herzen aus Stein sei, welcher jeden, der sich seinem Schloss nähere, zu töten, ja, zuweilen selbst zu verzehren pflege. Diese Nachricht erschreckte zwar unseren Helden, eine innere Stimme sagte ihm jedoch, dass er mit dem Riesen schon fertig werde, und deshalb wiederholte er seine Bitte um Leibesstärkung und ein Obdach dringend. »Ich bin todmüde. Verbergt mich, gute Frau, irgendwo im Ofenkasten oder Butterfass«, bat unser Held. Die gute Pumsia willfahrte nach kurzem Besinnen den Bitten des Fremdlings und führte denselben durch den Schlosshof in das Hauptgebäude und nach einem Vorsaal, wo an den Wänden Waffen, Helme und Schwerter, Lanzen und Schilde, Bogen und Pfeile, Hämmer und Streitäxte und so weiter hingen. Von der Dachfirst herab aber baumelte an einer Kette eine mächtig große Lampe über einem riesigen Tisch. Daneben stand ein kolossaler Armstuhl. Alles für den Herrn des Hauses bereitgehalten. Weiter ging's vorüber an einer langen Galerie, an deren Seiten eiserne Türen eine Reihe von Gefängnissen verschlossen, in denen arme Gefangene mit ihren Ketten rasselten. »In einem dieser Verliese«, dachte Adelstan, »schmachtet gewiss mein armer Vater.« Diese Erinnerung belebte ihn von Neuem. Guten Mutes folgte er seiner Führerin in die geräumige Küche, wo ein lustiges Feuer prasselte. Über demselben hielt ein mächtiger Bratspieß, schier so lang wie eine Wagenstange, einen leibhaftigen ganzen Ochsen, der bereits saftig schmorte. Die Riesin schnitt ein tüchtiges Stück Fleisch von dem Riesenbraten ab und reichte diesen Bissen ihrem Schützling samt einem angeblichen Messer, welches man aber viel eher für einen Türkensäbel halten konnte. Hastig setzte Adelstan seine Esswerkzeuge in Bewegung, nahm dazu einen Trunk kühlen Wassers und wollte gesättigt eben ein Ruheplätzchen erspähen. Als eine weithin tönende Stimme erschallte, als wenn ein paar hundert tolle Truthähne gleichzeitig kollerten. »Holla, Weib, wo steckst du? Ist der Abendspieß fertig?« »Da kommt der gefräßige alte Brummbär«, rief Frau Pumsia ihrem Gaste sich zuwendend. »Schnell, mein Junge, krieche in den Ofenkasten!« Ein Rat, welchem Adelstan augenblicklich Folge leistete. Nachdem die Riesin die Ofentür geschlossen, rief sie unbefangen dem heranpolternden Gatten zu. »Her, her, teurer Bimbam! Dein Abendmahl ist eben fertig geworden!« Im nächsten Augenblick erzitterte eine mächtige Tür in den Angeln, und herein wälzte sich der Riese, denn er war viel zu groß, um aufrecht in irgendeinem noch so hohen Raum des Schlosses stehen zu können. Hierauf kauerte er sich auf den Boden und rief mit einem Blick auf den gerösteten Ochsen, »Ach, Pumsia, das duftet prächtig!« Plötzlich aber kehrte er sich um, blickte nach dem Ofen und schrie heftig, »Frau, der Duft kommt nicht vom Ochsen, nicht vom Kalb, Schwein, Hirsch und Reh. Frau, ich rieche frisches Fleisch!« »Egal«, erwiderte seine Herzensdame, »ich weiß nichts von frischem Fleisch.« »Vielleicht hat das Burgvolk einige Fleischreste für die Geier auf den Schlossturm hinausgeworfen.« »Meinetwegen auch«, tröstete sich der Riese. Hierauf ergriff er den gerösteten Ochsen am Schopf, zog ihn vom Spieß und legte ihn auf den Herd, indem er eifrig darauf lospustete und sich ganz kirschbraunrot blies, um das dampfende Fleisch etwas abzukühlen. Sein Pusten aber erklang wie das Geräusch eines Blasebalgs in einem Schmelzofen. Hierauf erfasste er den Ochsen so, wie man etwa mit einem gebratenen Hasen umgeht, und riss ihn in Stücke. Von diesen reichte er seiner Frau einen fetten Schenkel hin mit den Worten, »Iss, solang's dir schmeckt!« Er selbst genügte mit größtem Behagen seinen leiblichen Pflichten und vertilgte unaufhörlich schnalzend den größten und besten Teil des Ochsen. Nach und nach hörte das Geräusch mittels Zunge, Mund und Zähnen auf. Jetzt räusperte sich Herr Bimbam noch etliche Male, blies seine Nasenlöcher auf, schnob hin und her und sprach dann zu Frau Pumsia,
»Weib, mir krabbelt immer noch der Geruch von frischem Fleisch um die Nase.«
»Was du heute nur willst«, erwiderte die Riesin, »dir muss ein Baumast auf die Nasenspitze gefallen sein, oder es steckt ein starker Schnupfen in deinem Rieche. Strecke dich lieber auf den Boden aus und ducke deinen Kopf in meinen Schoß. Ich will dich ein wenig kämmen und striegeln. Dabei schläfst du gewöhnlich ein und hältst Ruhe. Also, schieb dich zurecht.«
Meister Bimbam tat, wie ihm seine kluge Frau geheißen. Und als der Riese zu schnarchen anfing, dass die Fenster erzitterten, da schlichen nach und nach einige kleine Persönchen, ein Bürschlein nach dem anderen herbei, schnupperten und rochen umher und benagten das Gerippe des Ochsen, an welchem noch mächtige und lieblich duftende Beefsteaks übrig gelassen waren. Sobald aber der Schlossherr sich leise wieder zu regen begann, so leise, dass der Boden dröhnte und krachte, verschwand die kleine Sippschaft. Bimbam erwachte, rieb sich die Augen, schnob wieder hin und her und brummte sodann in den Bart, »Und es riecht doch nach frischem Fleisch.« »Deines Bruders kleines Galgenvolk trieb hier sein übermütiges Wesen«, beruhigte ihn sein Weib. »Sieh nur, dort läuft eben Purzel davon.« Nun aber hast du gegessen und geruht. Es ist wirklich Zeit, dass du deine Gurgel anfeuchtest. Also wälze dich nach der Trinkhalle, wo längst schon die Gockelputze gackert. Horch nur!« Als Adelstan zuerst in seinem Versteck des Riesen Stimme vernahm, schlug sein Herz lebhafter denn je. Dennoch wagte er es, durch eine Öffnung an dem Kamin einen scheuen Blick nach dem Unhold zu werfen. Er sah, wie sich die plumpe Gestalt nach dem Ofen schob und hörte, wie der Riese wiederholt brummte, dass er noch immer frisches Fleisch röche. Da schüttelte den armen Burschen Angst und Schrecken, und er sank zusammen. Ach, wie seelenfroh war er, als Bimbam sich endlich aus dem Küchenraum hinweggekollert hatte. Inzwischen war es dunkel und still geworden. Nach einer kleinen Weile kehrte Frau Pumsia zur Küche zurück und öffnete die Ofentür mit den Worten: »Hier, armer Schelm, hast du noch etwas Brot? Nun kannst du dich gemächlich ausruhen. Schlafe jedoch nicht zu lange, denn es ist nötig, dass du dich morgen früh sehr zeitig aus dem Staub machst. Ist's doch schon ein großes Glück, dass dich Bimbam nicht heute verspeist hat. Du wärst ja nur ein einziger Bissen für ihn. Wenn der Morgen graut, musst du dich flugs davon machen. Später gelangst du nicht mehr aus dem Tor.« Hierauf verließ Frau Pumsia die Küche und begab sich zur Ruhe. Kaum aber hatte sie sich entfernt, als Adelstan aus seinem Versteck hervorsprang und nach dem großen Saal schlich, wo er den Riesen beim matten Schein der mächtig großen Lampe in einem Armstuhl sitzen und wacker dem Eider zusprechen sah. Herr Bimbam mit dem steinernen Herzen trank aus einer Kanne, die an Stärke einem Eimerfass kaum etwas nachgab, und dies gemäß leerte er meist in einem Zuge. Dabei wiegte er sich voller Behagen in seinem Sessel hin und her. Auf dem Tisch aber gackerte unverdrossen ein Huhn, offenbar die goldene Henne, und schrie in einem fort: »Kluck, kluck, 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 duck, 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 tu noch einen kräftigen Schluck!« Von Zeit zu Zeit rief ihr der Riese zu: »Gockelputz, leg immer forsch zu!« Worauf die Henne jedes Mal ein goldenes Ei in ein Körbchen, das auf den Tisch gestellt war, legte. So verging Stunde auf Stunde. Geduldig harrte Adelstan eines günstigen Augenblicks. Endlich schien der Riese des Guten genug zu haben. Sein Kopf wurde schwer und sank zuletzt auf die Brust herab. Bald nachher war er in tiefen Schlaf gesunken und schnarchte nun, dass die Wände ertrönten. Die rechte Zeit für unseren Waghals, sein Vorhaben auszuführen, schien nun gekommen. Behutsam schritt er an den Tisch, auf welchem die goldene Henne in ihrem Korb saß. Diese begann bei seinem Anblick laut zu klucken, als ihr aber Adelstan rasch die Zauberworte »Tschim, tschim« zuraunte, da verstummte die Henne, schlug mit den Flügeln und ließ sich von unserem Helden ohne Widerstand ergreifen. Dieser machte sofort kehrt und wollte soeben mit der Henne aus dem Saal entweichen, als von einer schrillen Stimme die Worte ertönten: »Herum, herum, ein Dieb, ein Dieb!« Adelstan wandte sich erstaunt um und bemerkte erst jetzt einen Knirps, viel kleiner als er selbst. Es war Purzel, der jüngste der hoffnungsvollen Neffen des Bimbamschen Hauses, der den Riesen in einem fort anschrie, dabei jedoch Adelstan selbst freundlich zulächelte. Ja, er trieb diesen sogar an, sich eiligst aus dem Staub zu machen. Der Junker folgte der Weisung alsobald und lief, so schnell ihn nur die Füße tragen konnten, aus dem Saal, über den Hof, nach dem Schlosstor zu. Dort zwängte er sich mit seiner Henne unter dem Gatter durch. Und nun flog er mehr, als er lief, über das Feld nach dem Felsen, zu dem er an der Bohnenranke emporgeklettert war. Dabei schien es, als erleichterte die goldene Henne ihm durch ihren Flügelschlag das Fortkommen. Doch, o Unheil, jetzt vernahmen die Flüchtigen aus der Ferne lautes Schnaufen und Pusten. Gewiss war der Riese ihnen auf den Fersen. Adelstan wusste indessen, was auf dem Spiel stand, und er setzte daher seine Beine mit erhöhter Kraftanstrengung in Bewegung. Jetzt langte er bei dem weithin sich ausdehnenden Schneefeld an. Sogleich ballte sich vor ihm wiederum eine Schneemasse zusammen und kollerte als Ball vor ihm her. Er folgte leichten Fußes den Spuren desselben mit beflügelter Eile über das winterliche Feld dahin. Nun hatte er gewonnenes Spiel. Allerdings war auch der Riese, welcher mit jedem Schritt ein Stück Weges wie ein Morgen Ackerland zurücklegte, vor dem Bergabhang angelangt. Indes, wie seltsam, auf dem Schnee kam Herr Bimbam nicht so recht vorwärts. Es ballten sich die weißen Flocken zusammen und hingen sich massenhaft an die Sohlen der mächtigen Schuhe des Riesen. Mühsam nur, Schritt vor Schritt, keuchte er weiter. Noch einige Versuche, rascher von der Stelle zu kommen. Er klitschte aus und fiel rücklings hin auf den glatten Boden. Der Mann mit dem steinernen Herzen brüllte und tobte vor Wut. Aber so sehr er sich abmühte, er kollerte am dröhnenden Boden hin und kam nicht wieder auf die Beine. Unterdessen hatte Adelstan die Bohnenranke erreicht. Zum Glück machte sich das Hinabsteigen ins Tal viel leichter als das Emporklimmen. Es war bald nach Sonnenaufgang, als Adelstan mit seiner Henne im Garten der Mutter wieder anlangte. In seiner Seele vergnügt rief er den Seinigen schon von Weitem zu. »Traun, da bin ich wieder!« Wie froh waren Mutter und Schwester, den kühnen Kletterer wiederzusehen. Hatten sie doch den vergangenen Tag, der ihnen so lang wie ein Jahr erschien, unter banger Sorge verbracht. Mit klopfenden Herzen lauschten sie der Erzählung, wie es unserem Helden ergangen. Das beste Zeugnis für seine Entschlossenheit war die glücklich heimgeführte goldene Henne. Dieselbe schien sich unter der neuen Pflege sehr wohl zu befinden. Sie kluckste und gackerte den ganzen Tag über vor Freude und legte unaufgefordert ihre goldenen Eier. Adelstan war entschlossen, schon am folgenden Tag sein Glück von Neuem zu versuchen. Der nächste Morgen fand ihn schon bei guter Stunde gerüstet. Er klomm dieses Mal noch schneller und gewandter die steile Bahn hinan. Einen Wegweiser nach dem Schloss brauchte er nicht. In der Nähe desselben suchte er ein Versteck auf, das ihm tags vorher in die Augen gefallen war. Hier wartete er am Nachmittag die Zeit ab, zu welcher Frau Pomsia ihren Gatten am Schlosstor zu erwarten pflegte. Dieser kam denn auch beladen mit einem riesigen Bündel Getreidegarben angekraucht. Einer Masse, so groß, dass der kolossalste Getreidewagen sie nicht hätte fortschaffen können. Die Gerste und das Korn bedurften die Schlossbewohner teils zum Brot, das Frau Pomsia bug, teils zum Brauen des starken Bieres, dessen Herr Bimbam abwechselnd mit Eider in großen Mengen bedurfte. Der Riese schien an diesem Abend sich offenbar in recht übler Laune zu befinden. Er gebot mit verdrießlicher Stimme, das Schlosstor sorgsam zu verschließen. Nachdem dies geschehen, die Luft wieder rein und es dunkel geworden war, begab sich Adelstan aus seinem Versteck wiederum behutsam zum Torgatter und zwängte sich auch diesmal glücklich unter demselben durch. Dann eilte er sogleich nach dem großen Saal. Schon auf dem Weg dahin vernahm er die schönste Musik, süße und lockende Klänge. Er blieb jedoch der Gefahr, in welcher er schwebte, und seiner Aufgabe wohl eingedenk und schlich sich geräuschlos in den großen Saal, wo der Riese sich zum Pokulieren gerade eben eingefunden hatte. Auf dem Tisch stand diesmal die Feenharfe, deren Saiten jene liebliche Töne entströmten. Die Harfe war lieblich anzusehen. Vorn wand sich den Saiten entlang eine wunderbare Zaubergestalt hin, ein schönes Weib mit Flügeln an den Schultern. Nach hinten zu zeigte das Instrument die Form einer gewöhnlichen Harfe. Die Saiten derselben erklangen so einschmeichelnd, dass der Riese bald nachher in Schlaf versank. Da sprang Adelstan aus seinem Versteck hervor und machte sich der Harfenfee mit den Worten »Chim-Chim« bemerklich. tönten die Saiten zurück. Die Zauberharfe breitete rasch ihre Fittiche aus und flog auf Adelstan zu, der sie rasch erfasste und sich flugs davon machte. Noch hatte er nicht das Freie erreicht, als er wiederum die grelle Stimme von Bimbams kleinem Neffen ächzen hörte, welcher seinem Gebieter zurief:
»Herr Ohm, Herr Ohm, ein Dieb, ein Dieb!«
Diesmal erwachte der Riese sogleich. Er war jedoch von dem vielen Trinken noch ganz schwindelig. Unsicher torkelte er hin und her und rannte mit dem Kopf so derb an die Mauer an, dass der ganze Saal erbebte. Inzwischen hatte sich Adelstan wieder zwischen dem Tor durchgezwängt und war ins Freie gelangt, während die Harfe mit einem leichten Aufflug über das Gatter hinwegschwebte. Draußen forderte die Harfenfee den Burschen auf, sich auf ihre Schultern zu schwingen. Adelstan gehorchte, und fort ging es. Durch die Lüfte mit der Geschwindigkeit von 12.000 Maikäferkräften. Kaum hatte das flüchtige Paar jedoch den Bergvorsprung erreicht, als der Riese vernehmbar hinter ihm herpustete. Jetzt sauste ein Baum an den Flüchtigen vorüber, welchen der Riese eben entwurzelt und ihnen nachgeschleudert hatte. Blinder Eifer schadet nur. Zum Glück für die Verfolgten stürzte Meister Bimbam zu rechter Zeit wieder zu Boden. Es war aber nicht die neckische Zudringlichkeit der Schneeflocken und Schneeballen, welche Herrn Bimbam diesmal zum Fallen brachte, sondern es war sein Untergestelltes nicht mehr sicher, weil er 6-mal mehr gegessen und 10-mal mehr getrunken, als dazugehört, Leib und Seele zusammenzuhalten. Vom Schwanken zum Fallen, vom Straucheln zum Niederstürzen ist aber überhaupt nur ein Schritt. Dass der Riese nicht sein Lebtag sich am Boden hinwälzen werde, war vorauszusehen. Und müßig blieb er in der Tat nicht. Alles, was er erreichen konnte, sauste den Flüchtlingen nach. Wieder schwirrte ein riesiger Stamm durch die Luft. Glücklicherweise hatte sich in diesem Augenblick die Feenharfe abwärts dem Punkt zugewendet, wo der Bohnenrankeende sich verschlangen. Und so flog der entwurzelte Baum weit über beide hinaus. »Jetzt halte dich fest und schwindelfrei«, mahnte die Fee. »Es geht nun rasch in die Tiefe hinab. Blicke ja scharf um dich her, falls Bimbam von Neuem nach uns wirft. Es liegen oben Felsenstücke, groß genug, um uns damit zu zerschmettern. Rufe mir deshalb zu, nach welcher Seite ich auszuweichen habe.« Schwirrten die Saiten, als die Flüchtigen blitzschnell hinunter ins Tal sanken. Solch ungewohnt rasches Reisen benahm unserem Helden fast den Atem. Dennoch hielt er sich wacker und lugte unverwandt nach allen Seiten aus. Gerade jetzt kam ein gewaltiger Felsblock auf der linken Seite herangeflogen. »Nach rechts«, rief Adelstan, und bog die Harfe auf der rechten Seite aus. Nur wenige Augenblicke, und diesmal warnte Adelstan: »Jetzt nach links«, flötete die Harfe und wendete sich auf die bezeichnete Seite, während rechts eine gewaltige Steinmasse in die Tiefe polterte. So ging es eine Zeit lang fort, bis sich die Flüchtlinge in Sicherheit wussten. Als die Geretteten den festen Boden unter sich verspürten, da entströmten der Harfe die wunderlieblichsten Melodien. Mutter und Schwester erwarteten den Sohn und Bruder sehnsuchtsvoll. Auch die goldene Henne war gackernd herangekommen. Adelstan wünschte, dass nach der Begrüßung der Seinigen letztere einige goldene Eier legen möchte. Ein Wunsch, und alsbald war er erfüllt. Einen Teil der wertvollen Gabe brachte unser Held rasch unter die Leute, indem er alsbald Säge, Zangen, Feilen und anderes nötiges Werkzeug erhandelte. Hierauf kehrte er zur Wohnung der Mutter zurück, vermochte aber vor Ungeduld kaum den nächsten Morgen zu erwarten, an welchem er sein schwierigstes Werk, sein Meisterstück, zu vollenden gedachte. Diesmal galt es die Befreiung des Vaters. Solch eine würdige Aufgabe erfüllte den braven Sohn mit hohem Mut, und in wiederholtem Gebet um glücklichen Erfolg stärkte er sich zu seinem gefahrvollen Unternehmen. Mit dem ersten Morgengrauen begab er sich mit Pfeilen, Hammer, Zange, Säge und anderen Werkzeugen ausgerüstet zur Bohnenranke, klomm an ihr hinan und schlug sodann den ihm bekannten Weg nach dem Schloss ein. Als es Abend geworden, näherte er sich dem Torgatter, welches er diesmal durch starke Baumstämme verrammelt fand.
»Boah, ha, ungeschlachter Geselle, hältst du dich hinter diesem Bollwerk für sicher?« rief lachend Adelstan und beeilte sich mit seiner Säge eine Öffnung in dem Tor anzubringen, groß genug, um sich gerade hindurchzuzwängen.
Er hörte den Riesen womöglich noch markerschütternder stöhnen und schnarchen. Diese Wahrnehmung beruhigte unseren Helden einigermaßen, und er schlich guten Mutes an dem großen Saal vorbei. Seine Entdeckung hatte er nicht zu fürchten, denn der Riese leistete heute sein Möglichstes im Schnarchen und Rasseln. Er schnob, wie wenn der Sturm von Mittag bläst. Beruhigt wandte sich Adelstan dem Gang zu, in welchen die Türen zu den Burgverließen mündeten. Da fühlte er sich plötzlich an seinem Gewand festgehalten und eine schrille Stimme rief:
»Aha, endlich habe ich dich erwischt!«
Es war wieder der geschäftige Neffe des Riesen. Zum Tode bestürzt flehte ihn Adelstan an, ihn nicht zu verderben. Da brach Purzel in lautes Lachen aus und sagte:
»Fürchte nichts. Ich denke, mit meinem Herrn Ohm geht's bald zu Ende. Und dies ist umso besser, sonst verweist er in seiner Trunkenheit noch einmal mich und meine Geschwister. Also komme nur, ich will dir den rechten und kürzesten Weg zeigen. Folge mir getrost, du kannst Purzel trauen.«
Bei diesen Worten zündete die kleine spitznasige Person eine Lampe an und stieg eine Wendeltreppe hinab, die nach einem niedrigen Gemach führte. Ohne Säumen folgte unser Held. Ein bleicher Mann, der eine schwere Kette hinter sich herschleppte, trat den beiden entgegen.
»Wer da? Und wer bist du?«
redete der Gefangene den unerwarteten Besuch an.
»Was willst du von mir?«
Adelstan nannte seinen Namen, erzählte von seiner Mutter Adelgunde und von Schwester Adelheid und deren Schicksalen.
»So bist du es!« »Mein herziger, lieber, lieber Sohn«,
erwiderte aufatmend der bleiche Mann,
»und du blutjunger Bursche wolltest es wagen, deinen Vater zu befreien.«
»So ist's, Vater«, antwortete Adelstan, und ohne weitere Worte zu verlieren, zog er flugs seine Pfeilen heraus, reichte eine derselben dem Ritter, mit der anderen hantierte er selbst so geschickt darauf los, als wenn er sein Lebtag nur mit Pfeilen beschäftigt gewesen wäre. Noch ein paar kräftige Stöße und die Fesseln waren gelöst. Welch eine Wonne für Vater und Sohn! Lang anhaltenden Freudenausbrüchen sich zu überlassen, schien jedoch nicht ratsam. Der gutmütige Purzel, welcher ihnen zum vollbrachten Werk die Leuchte gehalten, mahnte zur Eile. Unterwegs erzählte er den Hochbeglückten, dass es bisher seine Aufgabe gewesen sei, die goldene Henne und die Wunderharfe zu hüten. Dies hätte er durch Warnung des Riesen getreulich erfüllt. Als er Adelstan zum ersten Mal erblickte, wäre ihm sogleich dessen gefangener Vater eingefallen, weil er diesem so sehr ähnlich sähe, und er sei nun dem Tun des Junkers mit Teilnahme gefolgt. Großen Spaß hätte es ihm gemacht, zu beobachten, wie erschreckt die riesigen Schlossinsassen von den Vorgängen der letzten Tage gewesen seien. Nicht weniger habe es ihn belustigt, als der Riese stündlich dem frechen Eindringling Rache geschworen, dabei sich über alle Maßen ereifert, schließlich aber seinen Zorn regelmäßig in Met oder Eider ersäuft habe. Rasch war der Schlosshof durchschritten. Nach einigen Anstrengungen gelang es Vater und Sohn, das Freie zu gewinnen. Der kleine Purzel blieb natürlich zurück, da er sich nicht der Pflicht entziehen wollte, den Riesen zu einer gewissen Stunde zu wecken. Umso mehr beschleunigten Vater und Sohn ihre Flucht. Schon hatten sie das Schneefeld am Berg erreicht, da hörten sie den Riesen hinter sich des Wegs daher rumoren. Ja, es kam ihnen vor, als fühlten sie seinen heißen Odem dicht hinter sich. Schon verzweifelten sie an ihrer Rettung. Als sie sich aber umsahen, bot sich ihnen ein gar seltsamer Anblick dar. Der Riese hatte soeben das Schneefeld erreicht. Siehe, da sprangen demselben eine Unmasse Schneebälle ins Gesicht. Sie mehrten sich von Sekunde zu Sekunde und trafen Herrn Bimbam von allen Seiten her. Bald fasste er nach seinem Kopf und Schopf, bald rieb er sich die Nase, bald wieder Auge und Ohr. Jetzt konnte er nicht mehr den Weg klar unterscheiden. Schnaufend und pustend musste er von der Verfolgung der Flüchtlinge ablassen. Nun gebärdete er sich erst recht wie ein Rasender. In dem Augenblick, als er erkrümmt und erschöpft zu Boden gesunken, erreichten Vater und Sohn glücklich die Bohnenranke. Schnell rutschten beide hinab, unser Held voran, der Vater dicht hinter ihm her. Unten wurden die beiden sehnsuchtsvoll von den ihrigen erwartet. Welch ein glückliches Wiedersehen! Der erlöste Vater schloss sprachlos vor Freude seine Gattin und Tochter in seine Arme. Die goldene Henne schlug freudig mit ihren Flügeln um sich und kluckste und gackerte laut auf. Die Harfe aber ließ eine wunderbare Melodie ertönen. Und in demselben Augenblick erschien auch die Blumenfee, von allen herzlich willkommen geheißen. »Jubelt nicht so zeitig«, ließ sie sich vernehmen. »Noch ist nicht aller Gefahr vorüber. Seht dort den Unhold herunterbaumeln.« Richtig. Der Riese hatte mittlerweile doch die Bohnenranke erreicht, sich an diese geklammert und versuchte nun auf demselben Weg wie seine Flüchtlinge ins Tal zu gelangen. »Doch fürchtet euch nicht«, fuhr Bejana fort. »Es wird uns hoffentlich gelingen, den Herzlosen zu bezwingen.« Mit diesen Worten rief sie ihre Schwestern herbei, und die drei riefen zusammen die Bohnenranke folgendermaßen an. »Bohnenranke, Bohnenranke, grüne Schlanke, voller Kraft und Lebenssaft, knüpf die Schlingen zu bezwingen, nun den Riesen ungeschlacht, um ihn deine Fesseln schlage, winde dich um ihn am Tage, fester noch in dunkler Nacht.« Unterdessen klomm Herr Bimbam weiter herab, wobei er vor Zorn und Aufregung so heftig spuckte und sich räusperte, dass die Ranke wie im Sturm erzitterte. Schon näherte er sich dem Boden und machte Miene herabzuspringen, da umschlossen eine Menge Ranken und Verästelungen seine Beine und Arme. Sie wandten sich um seine Brust, schnürten seinen ganzen Körper ein, ja, sie flochten sich in seine Haare und legten auf diese Weise den gewaltigen Mann in unauflösliche Banden. Und je mehr er sich der Fesseln zu erwehren suchte, umso dichter schlangen sich die Äste um ihn. Alles Zerren und Reißen, Drohen und Fluchen half ihm nichts. Machtlos ballte er seine Faust gegen Adelstan und dessen Vater. Er knirschte voll Wut, und seine Augen blitzten wie feurige Kohlen aus dem grünen Kleid, in welches er sich so urplötzlich gehüllt sah. Alles vergebens. Seine ohnmächtigen Anstrengungen ließen nach. Er erlag dem Rankengewirr. Doch beim letzten Versuch, sich zu befreien, drohte er noch unserem Adelstan, ihn, sobald er sich losgewunden, ohne Gnade und Barmherzigkeit zu verspeisen. Da lachte der Junker aber laut auf und rief, »Aha! Es steigt Herrn Bimbam wohl das frische Fleisch in die Nase.« Und in das freudige Lachen stimmte auch die Blumenfee mit ihrer Silberstimme ein. Die goldene Henne schrie gackernd, »Duckeruck, duck, 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 duck«, und die Wunderharfe ließ ihr harmonisches ertönen. Hierauf begaben sich alle in die Hütte und flogen dort Rat, was weiterhin zu tun. Man beschloss, den Dorfältesten davon in Kenntnis zu setzen, was sich begeben. Die Neuigkeit, dass der Riese Bimbam mit dem steinernen Herzen eingefangen worden sei, erregte in der ganzen Umgegend außerordentlichen Freudenjubel. Von allen Seiten strömten die Leute herbei, um sich den gefürchteten Unhold in der Nähe anzuschauen und dessen Abführung beizuwohnen. Bald darauf stellte sich auch die wohlbewaffnete Hundertschaft ein und schlug den noch immer Gefürchteten in noch stärkere Bande. Demütig bat derselbe nun um Gnade und Schonung seines Lebens. Da er an diesem Tag noch nichts zu sich genommen, empfand er an sich die alte Wahrheit, dass der Mannesmut gerade nicht an Spannkraft gewinnt, wenn ein leerer Magen unaufhörlich knurrt und poltert. Kurz, Herr Bimbam war recht mürbe und infolgedessen auch feige und unterwürfig geworden. So geht's gewöhnlich den hochfahrigen und übermütigen Gesellen. Unterliegen sie einer höheren Gewalt, so enthüllen sie meist die ihnen angeborene Haltlosigkeit und Feigheit. Wohlgefesselt ward der Riese auf ein großes, von Ritter Adalbert gemietetes Schiff geschafft. Und nun ging's unter starker Begleitung stromabwärts dem Meer zu. Dort segelte man um die Küste herum, nach dem Schloss Adalberts, auf dem man schon das Banner König Alfreds flattern sah. Dieser war mit seinen Mannen, von einem glücklichen Feldzug heimkehrend, gerade bei der Burg eingetroffen und hatte dort Nachtquartier genommen. Erstaunt, seinen alten Waffenbruder Adalbert nicht mehr zu finden, erhielt er von Frau Pomsia den begehrten Aufschluss. Ritter Adalbert hatte am selben Tag seinem Gebieter die Nachricht zugehen lassen, dass er mit dem gefangenen Riesen im Anzug sei. Schon harrte der König mit seinen Scharen in dem Schlosshof der Ankunft des Riesen und des Ritters Adalbert. Jetzt kamen sie heran. Der an Händen wie Füßen gefesselte Bimbam in Begleitung von Ritter Adelstan und dessen Sohn. Letzterer kniete vor dem König nieder und berichtete das Geschehene. Hoch erfreut über des Junkers mutvolles Benehmen, sagte König Alfred zu demselben: »Du hast rechtschaffen und brav gehandelt, mein Sohn. Mut, Ausdauer und treue Kindesliebe führen stets zum Ziel.« Doch bei dem Lob allein blieb es nicht. Der König beschenkte unseren Helden aufs Freigebigste und versprach, ihn später in seinen Dienst zu nehmen. Auch Purzel, der spitznasige Neffe des Riesen, erhielt als Leibzwerg eine passende Anstellung am Hof des guten Königs Alfred. Ritter Adalbert aber gehörte fortan zur Tafelrunde seines gütigen Fürsten. Dem Riesen wurde auf Fürbitte von Frau Adelgunde, welche sich der gutmütigen Pomsia dankbar erweisen wollte, das Leben geschenkt. In seiner Weisheit beschloss jedoch König Alfred, Bimbams gewaltige Kraft zum Besten seines Reiches auszunutzen. Unter starker Bewachung hatte er fortan gewisse schwierige Arbeiten, zu denen große Körperkräfte gehörten, wie das Herbeischaffen großer Steinblöcke beim Aufbau von Burgen, bei der Herstellung von Brücken und Straßen auszuführen. So verdiente er noch manches Jahr im Schweiße seines Angesichts sein tägliches Brot. Da der Mann mit dem steinernen Herzen das fremde Leid niemals empfunden hatte, so spürte er vielleicht auch selber nicht die Schwere seines Schicksals. Ritter Adalbert ward freilich in seine Besitzung wieder eingesetzt, welche mit Hilfe der Blumenfee, der goldenen Henne und der Wunderharfe bald wieder ihre frühere Wohnlichkeit und Annehmlichkeit erhielt. Vor dem Einzug in sein Schloss gab der Ritter in dem Häuschen seiner Frau und den Kindern noch ein großes Fest, zu dessen Verherrlichung sich alle drei Feen einfanden, welche durch Junker Adelstans Mut und Ausdauer aus dem bisherigen Bann erlöst waren. Der Bohnenranke fiel bei dieser Gelegenheit eine eigentümliche Rolle zu. Als man gegen Abend im Garten sich zu heiterem Tanz versammelte, ging plötzlich die Ranke von unten nach oben in Feuer auf, welches in den buntesten Farben spielte. Dazwischen hinein prasselten zahllose Bohnen, welche mit einem lauten Schall zersprangen. Es war das schönste Feuerwerk, welches man jemals gesehen hatte. Bald stand die Ranke ihrer ganzen Höhe nach in einem einzigen Flammenmeer und stürzte dann unter donnerähnlichem Krachen zusammen, dessen Widerhall weithin durch das ganze Tal ertönte. Hierauf war es plötzlich dunkel. Die Bohnenranke aber blieb verschwunden. Eine so wundersame Bohnenranke hatte es vorher wohl noch niemals gegeben. Dergleichen hat man auch nachher niemals wieder gesehen. Es ist wohl auch höchst unwahrscheinlich, dass je wieder eine solche geschaut werden wird. So endet die Geschichte von dem Junker Adelstan und dem Riesen mit dem steinernen Herzen.